Der 28. Juli hat für mich aus zwei Gründen besondere Bedeutung. Erstmal, weil es mein Geburtstag ist, auch wenn ich ihn wegen der schon vielen vergangenen Jahre inzwischen eher ignoriere. Zum Zweiten, weil an diesem Jahrestag in 1750 einer der bedeutendsten Musiker seinen Abschied von der Welt nahm, Johann Sebastian Bach. Warum er so bedeutend war und wie er bis heute unsere moderne Musik beeinflusst, dazu kommen wir später. Zuerst etwas Biografie. Im Gegensatz zu mir durfte er voll und ganz seinen Neigungen folgen, denn er wird 1685 in Eisenach in eine weitverzweigte Familie von Musikern geboren. Schon 1695 starben beide Eltern. Erst seine Mutter Maria Elisabeth, noch im gleichen Jahr sein Vater Johann Ambrosius. Sein älterer Bruder Johann Christoph holt Johann Sebastian zusammen mit seinem jüngeren Bruder Johann Jakob zu sich nach Ohrdruf, wo Johann Christoph als Organist diente. Sein Lehrer war ebenfalls ein großer der barocken Musik, Johann Pachelbel. Man kann sagen, dass in Ohrdruf im Orgelunterricht bei seinem großen Bruder die Grundlagen für Bachs musikalische Karriere gelegt wurden. Johann Sebastian ist gerade erst 15 Jahre alt, als er ein Stipendium an der Michaelis-Klosterschule in Lüneburg erhält. Sein Lehrer in Ohrdruf, selbst ehemaliger Schüler in Lüneburg, hat da wohl Einfluss genommen. Gerade mit der Schule fertig, das war 1703, wird Johann Sebastian Violinist am Hofe von Herzog Johann Ernst von Sachsen-Weimar. Wo er nicht lange bleibt, denn schon nach wenigen Monaten übernimmt er im thüringischen Arnstadt das Organistenamt an der Neuen Kirche. Vermutlich entstand dort auch sein bekanntestes Orgelwerk, die Toccata und Fuge in D-Moll, Bach Werksverzeichnis 565. . 1705 nimmt er Unterricht in Lübeck bei einem anderen großen Orgelmeister, das war Dietrich Buxtehude. Unstimmigkeiten mit seinem Arbeitgeber in Arnstadt wegen unangemeldeter Verlängerungen von Reisen nach Hamburg bringen ihn als Organisten der St. Blasiuskirche nach Mühlhausen, immer noch Thüringen. Im gleichen Jahr heiratet er seine Cousine Maria Barbara. Im Juni 1708 reicht der mittlerweile 23-jährige Bach sein Entlassungsgesuch ein, um in Weimar bei Herzog Wilhelm Ernst Hoforganist zu werden. 1714 steigt er zum Konzertmeister auf. Zu dieser Zeit war er eigentlich nur als Orgelvirtuose und Orgelfachmann bekannt, noch nicht als Komponist. 1717 wird Bach von Fürst Leopold zum Hofkapellmeister an seinem Hof in Anhalt-Köthen ernannt. Doch es kommt ein großer Verlust. Seine Frau Maria Barbara stirbt im Juli 1720 mit erst 35 Jahren. Johann Sebastian weilt da gerade mit seinem Dienstherren in Karlsbad. Als er heimkommt, ist seine Frau schon begraben. Nur ein Jahr später heiratet Bach zum zweiten Mal die Musikertochter und Sopranistin Anna Magdalene Wilke. Köthen ist musikalisch eine fruchtbare Zeit. Bach schreibt vor allem Instrumentalwerke wie Violinkonzerte, Orchestersuiten und zahlreiche Klavierstücke. Wobei das Klavier heutiger Zeit, das Hammerklavier, erst nach Bach wirklich populär wurde. Zu Bachs Zeit war das Cembalo der Standard. Dann der große Sprung. Nach dem Tod des Thomaskantors Johann Kuhnau wird 1723 dessen Position in Leipzig vakant. Bach bewirbt sich. Er ist nicht die erste Wahl. Eigentlich stand Georg Philipp Telemann auf der Pole Position. Aber glückliche Umstände und anderweitige Entscheidungen Telemanns bringen ihm doch die Stelle. Auf seiner letzten Lebensstation im sächsischen Leipzig schuf Bach seine großen Vokalwerke, wie die Johannes- und Matthäus-Passion, die H-Moll-Messe, aber auch viele Kantaten und Motetten. Doch war die Zeit in Leipzig unruhig und der Umgang mit dem Stadtrat von Spannungen und Streits geprägt. Doch die meiste Musik, die heute als Bachs Hauptwerk gesehen wird, entsteht dort. Am 28. Juli 1750 stirbt Johann Sebastian Bach in Leipzig, vermutlich an einem Schlaganfall nach mehreren Augenoperationen durch den Okuleur John Taylor. Wer noch mehr wissen will, findet auf der Website der Bach-Gesellschaft in Leipzig viele Informationen oder im sehr empfehlenswerten Podcast von Michael Maul und Bernhard Schrammeck bei MDR Klassik, die Bach-Kantaten und der Bach-Kanal. Zurück zur Musik Johann Sebastian Bachs und wie er bis heute in ganz anderen Genres zu Hause ist. Ich wüsste keinen anderen Musiker seiner Zeit, der in der Gegenwart so viele andere Musiker inspiriert hat. Meine erste eigene Erinnerung geht noch in meine Kindheit zurück. Zu einem Stück, das meine Mutter gern und oft hörte. Charles Gounod komponierte das Stück 1852 als Improvisationsübung während seines Studiums. Grundlage ist das Präludium in C-Dur aus dem ersten Band des wohltemperierten Klaviers. Hinzu fügte Gounod eine Melodiestimme von einer Violine. 1859 wurde es mit dem Text des lateinischen Gebetes Ave Maria unterlegt. Ab da haben unzählige Interpretinnen und Interpreten das Stück aufgenommen, wie auch Barbara Streisand. Mir ganz persönlich kam Johann Sebastian Bach das erste Mal 1970 unter, bei einer britischen Rockband. Nur wusste ich damals noch nicht, dass das Bach war. Die Band war natürlich Jethro Tull. Mastermind Ian Anderson erzählte später, dass er im Studium unter einem klassischen Gitarristen gewohnt hat, der Anderson mit dem Stück in den Wahnsinn trieb. Und doch landete das Stück auf dem zweiten Album von Jethro Tull. Ungefähr zur gleichen Zeit hatte sich ein Amerikaner vorgenommen, Johann Sebastian Bachs Musik auf einem Synthesizer zu spielen, den er als Prototypen von einem gewissen Robert Moog aus den USA bekommen hatte. Der Mann hieß Walter Carlos. Aus ihm wurde später Wendy Carlos. Doch das Album Switched on Bach wurde bis heute ein Platin-Seller. Thank you. Einen anderen Weg beschritt ein Franzose. Das war Jacques Lussier, auch noch viel früher, ab 1959. Er brachte die Bachsche Musik in den Jazz als Play Bach. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Zwei große Bach-Freunde waren die Pianisten Keith Emerson und Rick Wakeman. Sie zitierten ihre Musik oft Bach. Vor allem eben die Pianisten versuchten Brücken zwischen Jazz und Bach zu schlagen. Etwa Lenny Tristano, Dave Brubeck, Oscar Peterson, John Lewis. Aber auch die Swingle Sisters mit ihrem Album Jazz Sebastian Bach. Viele Musiker wurden wieder über Umwege zu Bach gebracht, wie Glenn Gould oder Friedrich Gulder oder Keith Jarrett. Johann Sebastian Bach findet sich an vielen Ecken und Enden wieder, und sei es nur stilistisch. Wie auf dem ersten Album der britischen Rockband Emerson, Lake & Palmer in Knife Edge, wo der Mittelteil, das Orgelsolo, in Wahrheit die französische Suite in D-Moll von Johann Sebastian Bach ist. Glaubt ihr nicht? Hier ist das Original. Doch Bach hat uns noch viel mehr hinterlassen. Wie wir heute Musikinstrumente stimmen, geht viel auf ihn zurück. Seine musiktheoretischen Arbeiten zum Kontrapunkt in Fuge und Kanon wirken bis heute nach, wie bei Spock's Beard oder Gentle Giant. Bedenkt man nun noch, dass Bachs Werke durch Mendelssohn Bartholdy eher wieder aus der Versenkung geholt wurden, wäre unsere heutige Musik ohne den Thomaskantor aus dem 18. Jahrhundert an vielen Ecken ärmer. Aber am Ende die Frage, warum Bachs Musik bis heute so populär ist. Ich würde einen Vergleich zu einem anderen Musiker ziehen, nämlich zu Frédéric Chopin. Sowohl Bachs als auch Chopins Musik waren in Harmonik, Melodik und Tonsprache ihrer Zeit voraus. Während aber Chopin in seiner Zeit wenigstens Anerkennung fand und von der Avantgarde geschätzt wurde, war Bachs Musik in der frühen Neuzeit zu kompliziert, zu vielschichtig. Die Leute in den Messen und auch in der Bürgerschaft konnten mit Bachs Musik nicht viel anfangen. Stattdessen wurde er von Kritikern angefeindet, seine Musik sei unnatürlich und verkompliziert. Sie hatten recht, die Musikwelt und ihr Publikum mussten sich erst fortentwickeln, um einen Johann Sebastian Bach schätzen zu können. Vielleicht passt Bach deshalb viel besser ins Heute, bekommt er die Wertschätzung, die er immer verdiente. Eines bleibt: Bachs Musik schätzen zu können und zu verstehen, erfordert Aufmerksamkeit und Konzentration. Naja, eventuell auch keine gute Geschichte in den Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie. Fare thee well, Johann Sebastian.